Einen wunderschönen guten Abend hier im Kepler-Salon. Freut mich, dass wieder so viele den Weg hierher gefunden haben. Das heutige Thema zu Fuß über Promenadologie und die Kunst der Gangarten. Bevor ich die Gäste vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte zum Ablauf des Kepler-Salons sagen. Sie können jederzeit bei der Gastronomie draußen an der Barkanzel etwas bestellen, zu trinken, wenn es heiß wird oder wenn es zu beschwerlich wird, die Gangarten. Aber der Weg in die Bar ist nicht so weit. Dann möchte ich noch ersuchen, wenn es zur Fragestunde kommt, dass Sie warten auf das Mikrofon, da der Abend wieder aufgezeichnet wird und Sie können das im Internet nachhören. Wenn Sie etwas versäumt haben, natürlich alle anderen Kepler-Salons, auch vom Vorjahr, sind jederzeit abhörbar. Würde ich Ihnen empfehlen, es sind viele spannende Abende dabei. Dann möchte ich noch in meiner Eigenschaft als Präsidentin des neu gegründeten Vereins Verein Freunde Kepler-Salon ein paar Worte sagen. Wir haben Hörstadt bzw. das Akustikon mit einer Aktion unterstützt und wir danken allen jenen, die da mitgemacht haben. Und den Dank von Peter Androsch und seinem Team möchte ich hiermit weitergeben. Wir haben, wie schon gesagt, einen Verein gegründet. Der Verein heißt Verein Freunde Kepler Salon und er wird, wie Sie wissen, den Kepler Salon weiter unterstützen. Es war sehr wichtig, dass wir diesen Freundeskreis im Vorjahr gegründet haben. Er war sehr wesentlich daran beteiligt, dass der Kepler Salon weitergeführt werden konnte. Also es ist ganz wichtig, aber wir brauchen natürlich jetzt weitere Mitglieder, also nicht nur Freunde, sondern bitte treten Sie dem Verein bei. Momentan haben wir 73 Mitglieder. Wir erwarten uns schon in nächster Zeit rege Mitgliedschaft. Wir haben ein neues Logo. Unser Motto ist, der Kepler Salon braucht Freunde. Und der Kreis erweitert sich, also der Freundeskreis wird größer. Bitte, wenn Sie Mitglied werden wollen, vom Vorstand sind einige Mitglieder da. Wir geben gerne Auskunft. Auf der Seite nachher können Sie Unterlagen bekommen. Und als Dankeschön gibt es noch Fragetaschen. Bitte nehmen Sie davon Gebrauch, also es lohnt sich sicherlich. Ja, mein Name ist Elfi Schulz, das habe ich vergessen zu sagen, aber die meisten kennen mich ja schon. Und jetzt darf ich unsere Gäste vorstellen. Ich beginne zur linken Hand mit Katrin M. Sie hat studiert Violine und Viola in Köln und in Klagenfurt. Zuletzt hat sie das Masterstudium für Komposition in Linz absolviert und unter dem Titel Go Your Gates sind seit 2004 eine Reihe von spannenden Projekten im öffentlichen Raum entstanden, von denen wir hören und sehen werden. Sie arbeitet mit Bruce Odland, Sam Auinger und Penelope Verli zusammen. Sie lebt in Berlin und in Linz und arbeitet auch Berlin und in Linz. Herzlich willkommen im Kepler Salon, Katrin M. Zu meiner Rechten darf ich vorstellen Frau Birge Krondorfer. Sie ist Universitätslehrbeauftragte seit 1990. Unter anderem in den Bereichen Philosophie, Politik, Wissenschaften, Gender Studies, Kulturwissenschaften. Sie war an verschiedenen Universitäten in Österreich, Deutschland, USA und Ungarn tätig. Sie kann auf eine ausgedehnte internationale Vortragstätigkeit verweisen. In der Erwachsenenbildung ist sie tätig und sie ist Mitbegründerin oder Mitgründerin und auch tätig im Bildungsort Frauenhetz, sprich feministische Bildung, Kultur und Politik in Wien. Zwischen 2003 und 2007 hat sie an EU-Projekten zum Thema Migrantinnen am Arbeitsmarkt mitgearbeitet und war da stark involviert. 2009 hat sie den Käthe-Leichter-Preis für Frauenforschung, Gender, Geschlechterforschung und Gleichstellung in der Arbeitswelt erhalten. Herzlich willkommen im Kepler-Salon, Birge Grondorfer. Frau Grondorfer wird beginnen mit ihrem Vortrag. Ich denke, wenn es Fragen gibt zwischendurch, glaube ich, darf man sie unterbrechen oder wollen Sie das eher nicht? Ist kein Problem. Okay.
Lieber erstmal reden und dann.
Okay, gut. Wunderbar. Wir werden einen allgemeinen Vortrag bekommen über Promenadologie, Geschichte und so weiter. Also wird sehr spannend werden. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Bitte, Frau Grondorfer.
Ja, danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich sagte vorhin schon zur Gastgeberin da vorne, dass ich sehr erstaunt bin, weil ich habe ungefähr so mit 3,5 Menschen zu dieser Jahreszeit gerechnet und bin völlig verwundert. Und für Wiener Verhältnisse sowieso mehr als verwundert, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin jetzt völlig perplex. Aber es freut einen natürlich auch, wenn es so ein großes Interesse gibt. Aber es macht natürlich auch einen nervös. Also, und nachdem ich nur ungefähr eine Viertelstunde, die ich wahrscheinlich circa um 5 Minuten überziehen werde, Zeit habe, ist das natürlich jetzt alles sehr verdichtet, was ich da mir gedacht habe, was vielleicht anregend sein könnte. Und ich nenne es jetzt weniger Promenadologie, weil das ist eigentlich ein besetzter Begriff von einem bestimmten Autor. Und das, also, da käme ich mich nicht so aus mit dieser Lektüre, aber ich rede eher, also, oder würde dazu sagen, eher sowas wie Kritik des Gehens oder Philosophie des Gehens, also sozusagen. Es geht mal ums Gehen und Bewegung und die Problematik des Ganzen und allerlei Widersprüche. Und ja, also ich mache jetzt eine Mini-Vorlesung sozusagen. Ich möchte mit einem kleinen Motto anfangen. Also hört man mich? Also,
ja.
Okay. Von einem taoistischen Weisen. Jetzt bin ich da nicht so spirituell selber drauf, aber mir hat das trotzdem gefallen. Die Füße unter dem Boden nehmen nur sehr wenig Raum ein, aber durch all den Raum, den sie nicht einnehmen, kann man gehen. Ich beginne einfach mit einem Überriss mit dem Untertitel Geschichtliches. Beim Versuch, den Vorgang des menschlichen Gehens zu verstehen, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gehen ein ständig verhindertes Fallen ist. Mit jedem Schritt wird das entstandene Ungleichgewicht durch die Bewegung der Beine ausgeglichen. Das ist keine Weisheit von mir, sondern tatsächlich die allgemeine Erklärung. Das heißt, man könnte sagen, wir sind von Natur aus Fallende. Gehen wäre also physiologisch für uns Zweibeiner der Ausgleich eines Mangels. Es wird ja auch gesagt, wir sind Mängelwesen, doch gerade dies macht die Freiheit des Humanum bzw. des Zoon Politikon aus. Was mit dieser Freiheit, also auch der Bewegungsfreiheit, nun im Laufe der Geschichte passiert ist, dazu versuche ich also wirklich einen ganz kursorischen Überblick zu machen. Allgemein kann man den anthropologischen Aussagen entnehmen, dass durch die Entwicklung des aufrechten Ganges sich nicht nur das Gehirn ausgebildet hat, sondern auch die Ausgesetztheit zunahm und damit und auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Hände, also man könnte sagen der Entfußung, die Waffen- und Werkzeugentwicklung begann, sowie die Veränderung der Geschlechtsorgane und die Schutzbedürftigkeit der Neugeborenen. Man kann also sagen, das Gehen am Ursprung der Entwicklung des Menschen steht und den Menschen zum Menschen macht und praktisch eng mit der Genese des Sehens, also des Überblickens, der Denkfähigkeit, der Abstraktion und damit der Sprachfähigkeit einhergeht. Vielleicht ist deshalb zum Beispiel in der deutschen Sprache so viel mit der Vokabel gehen verbunden. Also wenn Sie mal in sich gehen sozusagen, ich habe das mal mit einer Kollegin ausprobiert, fast in jedem Satz, den man spricht oder fast in jedem zweiten Satz, also wenn man mal aufmerksam ist, wie wir eigentlich reden, zumindest ist im deutschsprachigen Raum, kommt praktisch ja, in jedem zweiten Satz irgendeine Begrifflichkeit mit gehen vor. Das ist, fand ich sehr interessant, also so und so weiter. Also so viel mit der Vokabel gehen verbunden ist und dessen Synonymen wie schlendern, spazieren, promenieren, flanieren, pirschen, pilgern, wandern, reisen, marschieren, stolzieren. Zu allen Zeiten sind Menschen gegangen. Durch Millionen von Jahren sicherte der aufrechte Gang das Überleben in einer feindlichen Umgebung. Der Antrieb zum Gehen, sozusagen zum Fort-Schreiten, verdankte sich den Grundbedürfnissen Nahrung, Kleidung, Wärme, Sicherheit, aber auch Flucht und Eroberung. Unsere Vorgänger entwickelten dabei erstaunliche Fertigkeiten. Zum Beispiel, und das nehme ich an, den kennen Sie alle, der berühmte Ötzi hatte einen Fellrucksack, dessen Außengestell aus einem Haselnussstock U-förmige Bogen mit zwei Leisten aus Lärchenholz verbunden war. Ein Konstruktionsprinzip, das heute bei Outdoor-Ausrüstern noch als die beste Lösung für das Tragen schwerer Lasten gilt. 2 Millionen Jahre zogen die Menschen als Nomaden durch die Welt. Gehen und Tragen waren die Grundkonstanten ihrer Existenz. Von den Anfängen bis vor 10.000 Jahren, also mehr als 99%, waren wir Jäger und Sammlerinnen. Die nomadische Lebensweise im genaueren Sinn besteht allerdings erst seit der Neolithischen Revolution. Also Neolithische Revolution ist der Beginn der Sesshaftigkeit des Ackerbaus und diese ganze Geschichte. Und die beginnt eben so circa vor 10.000 Jahren. Denn sie setzt die Domestizierung von Wildtieren voraus. Dort, das Wort Nomade kommt von Nomos, griechisch, Entschuldigung, das Wort Nomade kommt von Nomos und das heißt übersetzt Weide. Hier kann ich nur kurz anmerken, dass ich das sehr interessant gefunden habe, weil Nomos eben auch Bezirk heißt, beziehungsweise Urteilung, und dann später zu Nomos, nämlich Gesetz. Also Nomos ist ja eigentlich der Begriff, den vielleicht manche von Ihnen kennen, für Gesetz. Also könnte man irgendwie, gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Weide oder dem Besitztum und dem Gesetz? Das ist nur eine kleine Anmerkung zum Weiterassoziieren. Etwas sprunghaft nun. Das Römische Reich entstand durch endlose soldatische Marschkolonnen. Das europäische Mittelalter war relativ statisch, bis auf die Pilgerzüge und deren gewaltsamen Entsprechung die Kreuzzüge. Im zivilen Leben war die sogenannte Walz, kommt von Wallen, Wandern, fast ausschließlich Gesellenwanderung, die so alt ist wie das Handwerk selbst. In der Neuzeit, besonders nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, nimmt die Anzahl der Gesellen ein immenses Ausmaß an. In Wien schätzte man im Vormärz 140.000. Die Landstraße war ein Ort der beglückenden, der belustigenden, beunruhigenden, beängstigenden Begegnungen. Auf der Walz waren die vielen, bäuerliche Wanderarbeiter, Hausierer, Zigeuner, Gaukler, Musikanten und die Heerscharen von Heimatlosen und Entwurzelten, Landstreicher, Prostituierte, Deserteure, entlassene Soldaten, Bettler. Und die Kauf- und Fuhrleute, Studenten, junge Adlige auf ihren Bildungsreisen, Angehörigen der Oberschichten, zumeist zu Pferd oder in der Kutsche, Räuberbanden. Mit der Industrialisierung und dem Übergang zum Kapitalismus und dann endgültig nach dem Ersten Weltkrieg geht diese Geschichte zu Ende. In der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die größte Revolution in der Geschichte der menschlichen Mobilität. Die Notwendigkeit zu gehen wird abgelöst durch den unaufhaltsamen Aufstieg des Fahrens in motorisierten Vehikeln. Vehikel kommt übrigens von Vehiculum, lateinisch Vehi, Reisen. Zuerst die Eisenbahn, dann das Automobil, die Flugzeuge und so weiter haben sich im 20. Jahrhundert nicht zuletzt durch militärische Mobilisierungen enorm beschleunigt. Das änderte die Lebensweisen, das Gesicht der Städte und der Landschaften gewaltig. Es entstand das motorisierte Nomadentum der Pendler, der Transitreisenden und der Touristen. Mobilisierung ist das Kennzeichen der Moderne. Mobilsein ist der Kult der Postmodernen. Dieser Kult jedoch ist ein Wohlstandssymptom, denn dessen Kehrseite sind die Abermillionen Migranten und Migrantinnen, Fremdarbeiter, vertriebene Flüchtlinge und deren Lebensbedingungen sind alles andere als kultig. Zweite Thematisierung, aktuelles. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also vor 200 Jahren, gab es ein peripatetisches Manifest. Nur zur kurzen Erläuterung, peripatetisch, peripatos, kommt von Wandelhalle. Damit wird die Schule des Aristoteles verbunden und wir kennen, glaube ich, alle das Bild von den gehenden Philosophen. Und also sozusagen die Meisterphilosophen gingen und die Schüler hinterher in diesen Wandelhallen und also sozusagen dieses Motiv Denken und Gehen und das Denken oder die Philosophie zu vermitteln während des Gehens kommt von daher und man nennt es sozusagen nach wie vor Peripatie. Also schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es ein peripatetisches Manifest, einen Protest gegen die unmenschliche Betriebsamkeit und Verordnungen. Johann Gottfried Säume, ein relativ unbekannter Aufklärer, Dichter und Wanderer, schrieb ungefähr 1801 oder so herum, als er aus der Kutsche ausstieg und bevor er seinen berühmten Spaziergang nach Syrakus machte. Zitat: Wer geht, sieht mehr, als wer fährt. Ich halte den Gang für das ehrenvollste und selbstständigste im Manne und bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. Wer zu viel im Wagen sitzt, mit dem kann es nicht ordentlich gehen. Wo alles zu viel fährt, geht alles sehr schlecht. Man sehe sich nur um. So wie man im Wagen sitzt, hat man sich sogleich einige Grade von der ursprünglichen Humanität entfernt. Zitat Ende. 100 Jahre später wandten sich die Wandervögel in Gruppen und für die Natur und nochmals ungefähr 100 Jahre später die Jogger und alles, was wir heute so kennen, die aber eher das individuell betrachten, in Opposition zu den technischen Mobilitäten. Ebenso begleitet das Motiv des Zusammenhangs von gehen können und denken können wieder die kritischen Köpfe. Allerdings nicht erst seit heute. Schon lange haben Philosophen wie Rousseau, Montaigne, Nietzsche und so weiter das Bewegungslose als verhängnisvoll für den Geist angesehen. Ein Zitat von Nietzsche: Alle Vorurteile kommen aus den Eingeweiden. Das Sitzfleisch ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Nur die ergangenen Gedanken haben Wert. Oder, um einen Ihnen wahrscheinlich sehr bekannten Autor kurz zu zitieren, nämlich Thomas Bernhard aus dem Buch Gehen: Wenn wir gehen, sagt Oehler, kommt mit der Körperbewegung die Geistesbewegung. Wir gehen mit unseren Beinen, sagen wir, und denken mit dem Kopf. Wir könnten aber auch sagen, wir gehen mit unserem Kopf. Damit eng verbunden ist die Ars Memorativa, eine Kunst, die zunehmend verloren geht. Denken als Gehen meint die Bedeutungselemente erinnernd mit dem Gegenwärtigen verknüpfen können, also Sinn zu finden. So bezeichnet die indogermanische Wurzel des Wortes Sinn eine Bewegung von einem Ort zum anderen, also den Weg dazwischen. Und das meint auch, dass Geschwindigkeit einen erblindet. Das Rasen durch die Landschaft, man sieht nichts mehr, man hat keine Raumerfahrung, die Umgebung wird zum Film, an dem man gar nicht mehr teilhat. Raum als Landschaft, Terrain, Schauspiel, Erfahrung ist verschwunden. Das betrifft auch die Wissensgesellschaft, die nicht mehr denkt, die nur noch akkumuliert, die nicht mehr erinnern braucht, denn der Computer, vor dem man sitzt, ist unsere Gedächtnismaschine. Entkörperlichung, Zeitlosigkeit und entgleisendes Denkvermögen, permanente Verfehlung der Urteilskraft, das sind die Symptome dessen, was zum Beispiel fragmentiertes Ich genannt wird. Dieser gefesselten Entfesselung wird nun, wie verrückt, versucht, gegenzugehen. Lauf- und Wandergemeinschaften sprießen aus dem Boden. Rund um die Pilgerei auf dem Jakobsweg hat sich eine ganze Industrie entwickelt. Wer nicht ins Fitnessstudio geht, ist nicht ganz dicht. Wer sich nicht bewegt, wird der Gesellschaftsbeschädigung bezichtigt. Also, ob Indoor oder Outdoor, diese Wiese lautet: Fit, mach mit. Dazu einige kritische Anmerkungen. Die Körpermentalität der Moderne, die den Körper als Objekt der Verwirtschaftung gesehen hat, also Fabrikarbeit und so weiter, wird zunehmend abgelöst von der Bewirtschaftung des Körpers in der Postmoderne oder anders gesagt im Neoliberalismus. Der Körper ist vom Objekt der Ausbeutung zum Objekt der Begierde konvertiert. Dessen Indikatoren sind Pharma-, Gesundheits-, Sport- und Bewegungsindustrien. Von der Arbeit an der Maschine könnte man sagen, ist es heute zur Arbeit an der eigenen Körpermaschine geworden, beziehungsweise zur Arbeit in der Maschine, nämlich der Fitnessmaschine. Man könnte auch sagen, dass das Pilgern des Mittelalters auf der Suche nach der göttlichen Kunde, auf der Suche nach einer transzendentalen Botschaft war. Das Gehen als exzentrisches In-sich-Gehen. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Pilger übersetzt auch der Fremde heißt. Also exzentrisch, aus dem Zentrum raus. Das Gehen als exzentrisches In-sich-Gehen. Geh mit Gott, sagten ja noch unsere Großmütter. Heute sind aus diesem Selbst- und Fremdkundschaftern Kunden geworden. Man kauft sich das Gehen ein, Bewegung als Konsumgegenstand. Ob im Trekking, als Outdoor-Aktivitäten, als Pseudo-Abenteuer, ob im Fitnessstudio, der Indoor-Aktivität, in Stemm-, Lauf- und Verrenkungsarealen, wo vor Bildschirmen Natur suggeriert wird. Für all das wuchert der Markt der Bekleidung, Beschuhung, Bestockung und Beschallung. Die Restsehnsucht nach Selbstüberschreitung, also Transzendenz, ist der kompletten Immanenz gewichen. Der Körper als die Erfüllung eines entleerten Selbst. Gehen als Protest- oder Widerstandsform gegen diesen Mobilitätswahn. Es fragt sich, ob das nicht vielleicht zumindest auch ein bisschen ein Selbstbetrug ist. Ein schöner Schein, auch im Gewand neuartiger Askeseausübung, der viele Scheine kostet. War das Pilgern als Erfahrung dazu gedacht, von der Diskontinuität des Lebens erlöst zu werden? So könnte man als Zeitgeistdiagnose die These aufstellen, dass es heute darum geht, sich aus der Kontinuität des Immergleichen, also der immergleichen Arbeit, des Stress, des Sitzens und so weiter, zu erlösen, indem man gehend das Weite sucht. Das Ausgesetztsein, die Anstrengungen, das Unwetter und so weiter und so fort. Aber auch hier geht es nicht mehr ohne Leistungsnachweis und Konkurrenz. Der Erste, der Höchste, Freestyle, Climbing und wie das heute alles heißt. So ist der Effekt der befreiten Gänge so frei nicht, unterliegen diese doch auch dem Gesetz der Effizienz. Man denke an die Marathonläufe durch die Städte, man denke auch an die im Gleichtakt vor sich hin werkelnden und im gleichen Outfit daherlaufenden Jogger, Nordic Walker und so weiter. Ein weiterer Aspekt der Verwertung, Leistungsbereitschaft und Unterwerfung tut sich auf, wenn man an das anschwellende Gesundheitshandeln denkt. Gesundheit steigt ja immer höher im Kurs der neoliberalen Ideologie. Die Disziplinierung und Kontrollierung des eigenen Körpers gehören mit Foucault zur Regulierung der Bevölkerung, die dazu angehalten wird, freiwillig sich zu regulieren. Und doch, um es kurz mit Adorno zu sagen, Selbstbestimmung wäre eben nicht Selbsterhaltung. Also bei aller Freude an der Entdeckung der neuen Gelust sollte der gar nicht subtile Zusammenhang zwischen regulierender Gesundheitspolitik und biopolitischer Disziplinar- und Kontrolle gesehen werden. Foucaults, den Liberalismus als allgemeinen Rahmen der Biopolitik zu untersuchen, ist die Frage nach der Gesamtökonomie der Macht in unseren Gesellschaften, die zur profitproduktiven Sicherheitsordnung wird, denn jeder oder jede ist ja inzwischen für sich selbst verantwortlich und eine gesunde Bevölkerung ist eine billige Bevölkerung. Das heißt, wer leidet, ist selbst schuld. Ganz abgesehen von der verdächtig sich wiederholenden Verordnung des ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Jedenfalls der Terror der Gesundheitstugend ist auf dem Vormarsch und überzieht bzw. durchzieht das Individuum mit Ver- und Geboten. Aber auch die neuen Geboten oder Gebotschafterinnen, wir wissen, wogegen sie bzw. auch wir selbst angehen. Gegen die hypomobil gewordene Lebensan- und Abwendung. Die moderne, das hieß Mobilisierungstechnologie, Geschwindigkeit, Raserei in und für alle Lebens-, Liebens- und Arbeitserfahrungen. Man könnte geradezu sagen, dass Mobilität und die dazugehörigen Begrifflichkeiten wie Bewegung, Geschwindigkeit, Tempo, Beschleunigung zu Ikonen und Fetischen der Moderne geworden sind. Mobilität ist zu einem Gegenstand kultisch-ritueller Verehrung geworden, mit allen dazugehörigen Institutionen, Objekten, Heiligen, Priestern und Märtyrern. Mobilität jedoch ist von zahlreichen Paradoxien durchdrungen. Wohl werden unsere Vehikel immer schneller, wir selbst sind dabei aber nahezu bewegungslos. Der Modus der Bewegtheit ist heute das Angeschnalltsein. Schnelligkeit und Geschwindigkeit sind zwar eine alles beherrschende Ideologie, aber noch nie haben so viele Menschen so viel Lebenszeit im Zustand des Sitzens verbracht wie heute. Je mehr wir unser Leben tatsächlich nahezu bewegungslos sitzend in Fahrzeugkabinen und vor Bildschirmen verbringen, desto größer wird das Bedürfnis der Körper nach wirklicher Bewegung. Und zur Befriedigung dieses Bedürfnisses hat man das von mir schon erwähnte Fitnessstudio erfunden. Es erlaubt uns in gewohnter Umgebung, geschlossene Räume und Maschinen, diese nicht zu verlassen und dennoch das Gegenteil von dem zu tun, was wir sonst tun. Menschen versetzen nun ihre Körper in schweißtreibende Bewegungen, ohne allerdings von der Stelle zu kommen. Reine Simulation. Darin kann man die Wahrheit der fetischisierten Mobilität unserer Gesellschaft erblicken. Alles ist ständig in Bewegung, einmal hier, dann wieder dort, immer schneller und immer woanders, aber am Ende hat sich nichts bewegt. Hieran knüpft sich eine neue Sehnsucht an. Wandern gehen. Die technisch mobil gemachte Gesellschaft zwingt uns so dazu, Bewegung überhaupt erst wieder zu entdecken. Nun als Luxus, als Unterbrechung und als Form der Muße. Dazu gibt es noch ein entzückendes Zitat von Peter Strasser, einem Philosophen, aus einem Feuilleton-Text, deswegen liest sich es auch gut. Natürlich mache ich Bewegung, sage ich zu meinem Internisten, als er mich fragt, ob ich Bewegung mache. Jetzt schaut er mir direkt in die Augen, das fürchte ich am meisten. Er schaut mir in die Augen und fragt, Bewegung? Mache ich, sage ich, ich gehe spazieren. Da gibt mein Internist ein Geräusch von sich, das ich noch nie bei ihm gehört habe. Er lacht. Dann sagt mein Internist, Spazieren ist keine Bewegung. Und dann zeigt er mir, was eine Bewegung ist. Sitzend hebt er abwechselnd seine Arme hoch über den Kopf, während sich unter dem Tisch, an dem er sitzt, seine Beine gegenläufig heben und senken. Linker Arm, rechter Fuß, rechter Arm. Das ist eine Bewegung, sagt er. Aber spazieren gehen ist auch eine, erwidere ich starrsinnig. Spazieren gehen, sagt jetzt mein Internist, indem er mich entlässt. Spazieren gehen ist nicht Nordic Walking. Das waren mal die ersten zwei Teile meiner Intervention.
Wunderbar, danke vielmals.
Bitte.
Was ist etwas, was ich heute zufällig gefunden habe, bevor wir uns zur Kunst weiterwenden? Ich habe heute gelesen in den Nachrichten das Interview von Klaus-Maria Brandauer und da steht, die letzten 6 Wochen, in denen er sich mit Ödipus auf Kolonos beschäftigt hat, waren für ihn faszinierend. Ich wurde auf so viele Fragen zurückgeworfen wie, wozu bin ich hier? Und ich musste auch an den alten Oberförster in Bad Aussee denken, an sein Wandern und Gehen, wobei sich aus ihm etwas herausbrannte. Weisheit. So da zu diesem Gehen und Bewegen mit werden die Leute gescheiter, wenn sie gehen? Das wäre eine wichtige Frage dann für mich nachher. Bitte, Katrin.
Darf ich noch kurz anmerken, ja, dass mein dritter Teil noch kommt?
Gut, wunderbar.
Ich habe jetzt einfach kurzfristig beschlossen, den anschließend zu machen.
Wunderbar, gut, sehr gut. Bitte.
Gut, ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Einladung und schließe sozusagen jetzt hier an. Ich möchte ganz kurz eine Einladung geben. Ich bin eben Künstlerin und Komponistin, beschäftige mich mit dem Thema Gehen in meiner künstlerischen Form. Aber das hat natürlich auch etwas, was sich in meiner Kindheit bereits abgespiegelt hat. Nämlich zahlreiche Spaziergänge, Wanderungen an Wochenenden, in den Ferien, haben dazu gedient, dass einfach das Gehen zu einer Gewohnheit geworden ist. Auch wenn ich dann zurückblickend eben geschaut habe, waren alle Wege des Alltaglebens für mich fußläufig erreichbar. Schule, Musikunterricht, sportliche Tätigkeiten. Und dadurch hat sich eben tatsächlich dieses Gehen in eine Gewohnheit gebracht, wo ich dann später auch das ganz anders für mich einsetzen konnte. Nach wie vor natürlich immer noch eher unbewusst. So riet mir zum Beispiel mein Violinprofessor, technische Schwierigkeiten bei Stücken, die ich habe, doch nicht nur am Instrument zu üben, sondern die auch im Kopf durchzuspielen und auch technisch zu lösen. Und habe ich natürlich sofort umgesetzt, aber indem ich eben gehen und diese Dinge dann auch gelöst habe, habe gemerkt, dass es funktioniert und habe überhaupt sehr viel mehr mein Lernen, wo ich dann später auch erst auf die Peripatetiker gestoßen bin, mein Lernen dann eben aufs Gehen verlegt. Erstmals 2004 habe ich dann von diesem unbewussten Gehen in das bewusste Beobachten meiner eigenen Gangarten, Gehrhythmen und natürlich auch meiner Mitmenschen gelegt. Ein besonderes Erlebnis war dabei, dass ich sitze grundsätzlich immer gerne an Balkonen und schaue auf die Straße runter. Diesmal war es eben in unserem Winterurlaub in Reitewinkel, wunderschöne, sanft schneebedeckte Straße, abendliche Stimmung und die Menschen sind eben in Gruppen, Pärchen dort eben über diese Straße gegangen, kein Autoverkehr. Und genau mit diesem weißen Hintergrund ist natürlich so besonders hervorgetreten, wenn jetzt zwei Menschen miteinander im gleichen Gehrhythmus gehen oder in einem unterschiedlichen Gehrhythmus. Und das hat mich natürlich sofort fasziniert und habe das dann auch beobachtet und dann dann mit eigenen Versuchen, also mein Partner, meine Tochter haben da viele Jahre mich sehr unterstützt. Wenn man zum Beispiel jetzt mit jemand anderen geht, wenn man Hand in Hand geht, eingehängt geht, Arm in Arm geht, dann funktioniert das eigentlich nur, wenn man einen gleichen Gehrhythmus findet. Wenn man lose nebeneinander geht, dann ist es nicht so, aber allein die Formen, also man kann das gerne mal ausprobieren, Arm in Arm kann man nicht wirklich gut mit jemandem gehen, wenn man nicht denselben Gehrhythmus hat. Das heißt, man findet sozusagen einen gemeinsamen Gehrhythmus. Oder auch nicht. Das ist zum Beispiel, also ich hab dann auch erfahren von Menschen, die eben sehr stark sehbehindert sind oder eben auch blind sind, dass gerade dann eben dieser leicht versetzte Rhythmus bewusst gesucht wird, um eben sozusagen dieses Spüren, was kommt, schon vorauszuahnen. Also das ist so eine Geschichte, die jetzt mit diesem Miteinandergehen und aus diesem Miteinandergehen ist für mich eben dann das Interesse entstanden, was ist eigentlich dieser individuelle Gehrhythmus? Und es ist so, dass gerade eben dieser individuelle Gehrhythmus etwas ist, was nahezu jeden Menschen vom anderen so unterscheidet, wie eben der Fingerabdruck, also das Gangbild. Gehrhythmus ist dann das, wie sich unser Gangbild auf dem Boden abbildet, vom Akustischen her. Und dann hat mich eben interessiert, wo haben wir überhaupt die Möglichkeit, unserem individuellen Gehrhythmus zu folgen? Wie kommt er zustande? Wie lange braucht man dazu, bis man dann reinkommt? Welche Dinge beeinflussen unseren individuellen Gehrhythmus? Und es sind dann im Laufe dieser Forschungen an diesem Thema oder Untersuchungen an diesem Thema eben eine Vielzahl von Projekten entstanden, Versuchen entstanden, die sich eben damit auseinandersetzen. Ich möchte ganz kurz eben eine Arbeit zeigen, die jetzt hier den Gendarmenmarkt von Berlin, man sieht es auf den beiden Schirmen bereits, zeigt. Und es ist ein sehr großer Platz, wie man hier sieht, weil das, was ich auch über verschiedene Sachen dann auch gelesen und selbst auch herausgefunden habe, man braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man in diesen individuellen Gehrhythmus kommt. Also für jemanden, der überhaupt nicht gehgewohnt ist, wird es natürlich sehr viel länger brauchen, aber so, also für mich persönlich ist es so, dass ich schon mal so 20 Meter brauche und dann habe ich meinen Rhythmus gefunden. Das ist jetzt natürlich etwas, wenn ich gerade von dieser Individualität der Gangbilder spreche, eine Individualität, die wir fast ausschließlich im öffentlichen Raum zeigen können. Weil wer von uns hat schon 20 Meter an Raum daheim, den er sozusagen so durchschreiten kann? Und halt auch in dieser Regelmäßigkeit, wie wir einen Fuß vor den anderen setzen, entsteht dieser Rhythmus. Wobei sozusagen der Kreislauf ist ja immer, also von dem, wo der Fuß ankommt, über diese Stance Phase, also Standphase, über die Swing Phase, wieder hin bis zu dem, wo der gleiche Fuß wieder ankommt. Also das ist eigentlich ein Kreislauf, ja. Es ist ja auch so, dass kaum jemand von uns gleich lange Beine hat. Das heißt, es gibt, also man kann nicht sagen, dass das jetzt genau immer derselbe Rhythmus zwischen jedem einzelnen Schritt ist, sondern es ist immer dieser Rhythmus von diesem einen Kreisbogen zu sehen. Ja, was gibt es noch zu diesem Projekt zu sagen? Das war eben, also 2007 ist es entstanden und für mich war interessant, eben gerade auf so einer, auf diesem großen Platz einfach mal zu schauen, wie bewegen sich Menschen auf diesem Platz. Und man hat eben Leute, die touristisch unterwegs sind und man hat Menschen, die zügig unterwegs sind und so entstehen halt auch verschiedene Verhaltensweisen. Ich lasse einfach mal 2 Minuten davon mal schauen, wie das geht. Oh, jetzt habe ich irgendwas getan. Was muss ich machen? Ich glaube, so geht es, wenn ich da rauf gehe. So. Und jetzt müsste ich da unten irgendwo drauf drücken dürfen.
Jetzt geht's.
Genau, jetzt brauchen wir noch den Ton dazu.
Der Ton wäre eigentlich da.
Aber er ist noch ein bisschen leise. Naja, wir haben da irgendwie ein technisches Problem, wollen uns aber damit nicht weiter aufhalten lassen. Ich werde ganz kurz beschreiben, um was es sich handelt. Also es ist so, dass ich alle Personen, die jetzt eben hier zu sehen sind, immer diese, also rein sozusagen den einzelnen Schritt vertont habe. Wobei natürlich im Laufe der Jahre für mich einfach auch eine, also ich die Schritte der Menschen besser lesen lernte. Also ich lernte lesen, ob das jetzt sozusagen ein schwerer Aufsatz ist, ob sozusagen, also die ganzen Artikulationen, die eben in diesem Schritt vorbei sind. Die Betonung ging mir jetzt hier allein darauf, das Rhythmische hervorzuheben und deswegen ist als Klang kein Schrittklang verwendet, sondern ein Sinusklang, der eben gerade in dieser klanglich-technischen Einfachheit das rhythmische Element besonders hervorheben soll. Man hört es?
Ein bisschen hört man es, ja.
Gut, ich werde jetzt schauen, dass ich hier auch wieder irgendwie das ausmache, damit es uns... So. Da ist es und dann kann man, glaube ich, hier irgendwie da Stopp machen. So, wunderbar. Ein späteres Projekt, das ich dann gemacht habe, also vom Studieren hier, man hat ja hier eben sowohl eindeutig diese touristischen Personen, die auf den Platz kommen, die eher
verweilen.
Manchmal ein bisschen verweilen, ein bisschen schwanken, hin und her gehen, dann natürlich auch sehr schnell erkennbar mit dem Fotoapparat und sich dann diesen bestimmten Ansichten widmen. Und man hat natürlich auch die Personen, die sozusagen durch den Raum hier ziehen. Interessant war für mich, und das hört mir jetzt so auch nicht in 2 Minuten raus, ich habe dem Ganzen natürlich ein kompositorisches Prinzip unterlegt, dass jetzt auch die bestimmten Richtungen, aus denen die Personen, es heißt, also wenn eine Person von oben links reinkommt, dann nimmt sie einen bestimmten Ton mit und wenn eine Person von oben rechts reinkommt, nimmt sie einen anderen Ton mit und so ergibt sozusagen die gesamte Komposition auch eine Struktur über das, was, also wie dieser Platz gequert wird und was passiert, wobei eben auch noch im Stereo, man kann eben dann auch verfolgen, bewegt sich jetzt eine Person nach vorne oder bewegt sich eine Person von rechts nach links. Also das war jetzt nur mal so für mich eben so eine Studie, was passiert an so einem Platz. Ein weiteres Projekt, das dann daraus entstanden ist, eben auch bereits basierend auf den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ist dann eben das Projekt Gangarten, das mich circa 2 Jahre beschäftigt hat, wo ich mich entschieden habe, ausschließlich Einzelpersonen dann zu vertonen. Aus dem heraus, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Miteinandergehen hat eben auch diese Beeinflussung und die Chance, einen individuellen Gehrhythmus ablesen zu können, hat man eigentlich nur, wenn man allein geht, in der möglichst unverfälschten Art und Weise. Was auch ein ganz wichtiger Punkt dabei war, ist eben keine Personen zu nehmen, die jetzt schwere Gepäckstücke tragen, keine Personen zu nehmen, die jetzt mit einem Hund spazieren gehen, keine Personen, die ein Fahrrad schieben, also sozusagen eher jetzt in dieser unbelasteten Art und Weise unbelasteten Art und Weise bewegt haben. Und für dieses Projekt Gangarten habe ich ausgehend von Linz 16 Städte dann besucht, die alle mit Linz in Form ihrer Partnerschaft oder Freundschaftsstadt verbunden sind, um eben auch zu schauen, ganz im Speziellen, wo gibt es in diesen Städten Orte, wo man die Einwohner eben auch gehend antreffen kann. Gehend heißt für mich jetzt eben auch immer, weil ich ja an diesem individuellen Gehrhythmus interessiert bin, wo ist genügend Fläche da oder Platz da, wo ich eben meinem individuellen Gehrhythmus, also die Chance hätte, meinem individuellen Gehrhythmus zu folgen. Und da sind dann einige Kriterien natürlich entstanden, die ich aufgrund von früherer Projekte eben gesammelt habe, was so Voraussetzungen eben auch waren, um dieses Material zu erlangen. Eins ist natürlich Klima, Temperatur. Es ist klar, also ich habe es jetzt selber gerade vor 2 Wochen erlebt, wir hatten einige Tage 38 Grad in Berlin, da geht man nicht mehr. Also da ist einfach auch gar nicht wirklich die Chance da, dass man sich gut bewegen kann oder dass man sich überhaupt bewegen will draußen. Für diese Reisen, die ich in diese 16 Städte gemacht habe, ich gehe mal davon aus, dass viele Linzer da sind, die ja alle wissen, wo die Freundschafts- und Partnerstädte von Linz sind. Aber ich habe hinten auch einen Katalog liegen, der zu dem Projekt entstanden ist. Da kann man das alles dann auch nachschauen, wenn man sich da unsicher ist. Also zum Beispiel Albufera ist eine kleine Partnerstadt von Linz an der Algarve. Dort bin ich im Januar hingefahren, Anfang Januar. Es ist genau dort eben sozusagen eine mittlere Temperatur, 18 Grad, sehr, sehr angenehm. Und genau diese Temperatur war mir irgendwie wichtig, dass ich so gleichbleibend finde. So bin ich in China und Südkorea eher Anfang April gefahren, habe dann alle mitteleuropäischen Städte im Frühling und Herbst besucht und Nischni Nowgorod in Russland dann im Frühsommer. Es ist auch tatsächlich so gewesen, dass ich überall ähnliche Bedingungen, was das Klima und die Temperatur gefunden habe. Für den Reisezeitraum war natürlich auch noch wichtig, nachdem ich ja hauptsächlich an den Einwohnern, und Sie werden später dann noch merken, die Städte sind ja alle unterschiedlich ausgerichtet, also an den Einwohnern interessiert war, dass ich jetzt nicht zu irgendwelchen Ferien oder Feiertagszeiten fahre, weil kulturell gibt es dann einfach auch bestimmte Dinge, die in diesen Städten passieren und die dann einfach Vermischungen bringen, wo halt so mein Ideal jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich alles Einwohner sind, ich konnte es ja nie fragen, aber dem Eindruck nach, wie sie gegangen sind, glaube ich mal, dass es so war. Die Auswahl der Plätze und Straßen dann in den besuchten Städten war natürlich sehr wichtig, weil ich habe überall eben dann noch die Fragen gestellt, wo gibt es sozusagen einen Platz, wo die Einwohner zu finden sind. Viele Städte, die wir kennen, haben einen Hauptplatz, der oftmals auch das Rathaus mit diversen Bürgerservicestätten beinhaltet. Diese Plätze sind oft verschiedensten Festen, Märkten, sonstigen Aktivitäten, Gastronomie gewidmet. Aber viele dieser Plätze haben eben auch eine unglaubliche Größe, wie zum Beispiel, das kennen sicher viele, den in Budweis, den Marktplatz. Ich hätte ein paar Bilder da, aber ich will jetzt irgendwie auch gar nicht mehr mit dem Computer rumtun. Also ich hoffe, dass wir irgendwie da, dass ich lieber sozusagen in der Beschreibung bleibe, und wenn es da Fragen gibt oder so, kann man das eine oder andere nachher anschauen. Also Budweis ist zum Beispiel ein ganz großer Platz, wo wunderschön, es gibt diese Arkadenhöfe ganz außenrum, ja. Dann kommt eine Straße, die um diesen ganzen Platz führt. Dann in den Tagen, wo ich dort war, ist sozusagen wirklich genau in derselben Form dann so 2 Marktzeilen, die entlang gehen. Und nach wie vor ist natürlich die Fläche auf dem Platz immer noch immens. Ja. Und genau so eine Fläche ist für mich eben faszinierend, weil da kann ich Dinge beobachten, die gerade, also was jetzt dieses individuelle Gangbild bedeuten. Und zwar, wenn ich jetzt Menschen, die diesen inneren Platz dann queren, wenn ich ihnen den Rhythmus abnehme und ich habe tatsächlich die Chance, dass ich genau den Rhythmus wie, also in einem Loop sozusagen hinten wieder drauflege und der passt ganz genau, ja, dann stellt sich für mich die Frage, war das jetzt der individuelle Gangrhythmus, weil es sind mehr als 50 Meter, die Person gegangen ist. Und so genau sozusagen sich diesen Rhythmus beizubehalten, das ist eine der Faszinationen, die sich daraus ergeben haben. Eine andere Geschichte, die natürlich einfach auch bei diesen Orten wichtig war, es gibt sehr touristisch ausgerichtete Orte, eben wie schon das erwähnte Albufeira oder Linz am Rhein, die Partnerstadt auch in Deutschland. Und dort sind die Einwohner natürlich sehr schwierig zu finden. Es ist in Albufeira ist dieser ganze Altstadtkern eigentlich den Touristen, hauptsächlich den englischen Touristen gewidmet. In Linz am Rhein gibt es einen ganz, ganz großen Tagestourismus, der spätestens ab 11 Uhr fängt es an und so ab 18 Uhr sind dann wieder alle verschwunden. Aber dort hat man dann eben zum Beispiel die Chance, wenn man es weiß, zwischen 9 und 11 gibt es genau die Zeit, wo man die Menschen erwischt, die man sieht. Dort lassen sich die Touristen auch relativ leicht erkennen an eben den entsprechenden Dresscodes, weil es sind hauptsächlich entweder Fahrradtouristen, die eben diesen Weg, diesen Rheinweg entlang fahren, oder es sind eben auch Busgruppen, die dort ankommen, und auch die sind oft sehr, sehr eindeutig miteinander unterwegs. Aber auch dort war es eben möglich, Menschen zu finden, und in anderen Orten, wie zum Beispiel Chengdu in China, war es sehr viel schwieriger. Ich hätte jetzt hier auch ein sehr schönes Bild da gehabt, was das zeigt. Ich versuche es noch zu beschreiben, und zwar eine ganz große Kreuzung, wo man sozusagen einen sehr schmalen Zebrastreifen überall sieht. Dann gibt es ungefähr dreimal so breite gelbe Markierungen, die auch überall entlang gehen. Und dann gibt es nochmal sieben Spuren für Autos. Dieses Bild zeigt ganz eindeutig den Stellenwert des Zu-Fuß-Gehenden dort. Man ist nämlich wirklich der Letzte auf der Straße. Ich musste selber auch die Erfahrung machen, dass ein Zebrastreifen keine Bedeutung hat, dass das heißt, man ist eingeladen, da drüber zu gehen, weil ich wäre fast zusammengeführt worden, sondern das heißt wirklich, also wenn da ein Auto kommt, dann hat man von der Straße zu springen. Diese breiten gelben Streifen dienen den Elektrobikes, die dort in Unmengen unterwegs sind, und andererseits natürlich auch vom Akustischen her faszinierend, weil die lautlos sind. Also das sind wirklich unglaublich, plötzlich sind sie alle da. Ein faszinierendes Element haben sie dann schon, wenn es dann zum Stehen kommt, nämlich wenn sie runterbremsen, dann ist es einfach ein irres, hohes Quietschen, ja, also ein ganz feines. Ja. Und das ist sozusagen an den Kreuzungen, hat es immer so eine eigenartige Dynamik, wenn man eben merkt, da fängt es an zu quietschen, ja, dann dreht man sich um und dann sieht man wirklich, ich weiß nicht, 40 oder 50 von diesen E-Bikes stehen. Gut, also das heißt mal, es war nicht einfach in China tatsächlich jetzt Plätze zu finden, die für die Fußgänger da sind. Es gibt einen ganz großen Hauptplatz auch dort, der aber sehr viel Wasserspiele hat, die alle musikalisch begleitet sind. Das ist so eine Attraktion, dass die Leute nicht nur durch die Musik ja auch beeinflusst werden in ihrem Gehen, sondern dass einfach auch dieses Wasserspiel einfach so eine Attraktion ist, dass dieses Gehen da gar nicht mehr so einfach möglich ist. Das andere in den Fußgängerzonen dort ist, dass alle Geschäfte mit einer unglaublichen Lautstärke an unterschiedlicher Musik auf die Straße, also auf die Fußgängerzone rauskommen, sodass man ständig eigentlich alle paar Meter in einen anderen Rhythmus fällt. Ich habe mir schon vor vielen Jahren angewöhnt, nicht mehr wegzuhören, sondern ganz bewusst hinzuhören und sozusagen den Raum, meinen akustischen Raum, mir nicht klein machen zu lassen davon, um eben auch an diesen Sachen zu schauen, was tun die mit mir. Und es ist so, wie diese Musik eben da auch in ihrem Rhythmus rauskommt, sie beeinflusst uns und sie taktiert uns in unserem Gehen. Also das war so, auch die Fußgängerzone war in dem Sinne nicht verwendbar. Was ich dann gefunden habe und was mich wirklich sehr begeistert hat, waren unglaublich große Parks, die eben rein den Fußgängern zur Verfügung stehen. Man sieht auch kein Fahrrad und gar nichts dort. Und wenn man auch da und dort so kleine Lautsprecherpilze im Gras versteckt hat, die dann verschiedenste Musik finden, gibt es aber Eingangsbereiche, ja, zwischen Straße und Park. Das sind meistens wirklich breite Brücken oder so breite Wege. Und das ist einfach schön, weil da sieht man Menschen gehen und spazieren und Tai Chi machen und also sozusagen ohne irgendeinen akustischen Hintergrund Gymnastik. Also ich war anfangs etwas verzweifelt, aber dann war das einfach sehr schön, das so zu entdecken. Ja. Die in manchen Städten gab es eben auch keinen Platz, der wirklich in Frage kam, sondern da gab es dann eher Fußgängerstraßen. Ein Beispiel dafür war zum Beispiel in Nischni Nowgorod die Bolschaja Pokrovskaja Straße, die einfach eine Breite hat, und das kann man dann eben auf den Aufnahmen auch so wunderschön sehen, dass die Menschen sozusagen so ihre Bahnen ziehen, ohne dass das so ein ständiges umeinander herum gehen ist. Ja? Und das ist eigentlich auch sehr faszinierend, wenn Straßen einfach so eine Großzügigkeit haben und auch eigentlich so wenig Einfluss jetzt durch Blumentöpfe und Sonstiges, was ständig im Weg steht, dass man wirklich so seine Bahnen ziehen kann. Sicher etwas, was normalerweise in Geschäftsstraßen ja eher bewusst aufgestellt wird, um ja nicht sozusagen in
vorbeizugehen,
um nicht in den Rhythmus zu fallen, dass man vorbeigehen könnte. Ja? Also das dient ja eher dazu. Und ein letzter Punkt, der eben auch ganz wesentlich ist, also diese Beeinflussung durch die Musik, durch den Rhythmus, durch die Sachen, die dastehen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass vielfach einfach Ampelschaltungen, also gerade bei Einheimischen sieht man das, wenn die wissen, dass da vorne die Ampel nur in dem Abstand auf grün schaltet, wenn sie ein bestimmtes Tempo haben, kann man wunderbar manchmal feststellen, wie jemand anfängt anzuziehen. Ja? Also das sind auch so Sachen, die einfach halt den Gehrhythmus beeinflussen, und solche Sachen, die ich eben auch bewusst versucht habe, in meinem Projekt eben da nicht auszuwählen. Und es ist nicht immer, also es ist nicht einfach gewesen, aber es ist tatsächlich möglich gewesen, obwohl es Orte dabei rausgekommen sind, von denen ich nie gedacht hätte, dass das jetzt irgendwie ein Ort ist, wo jemand die Chance hätte, in diesen Rhythmus zu fallen. Ja, ich glaube, damit setze ich jetzt mal einen Punkt und
wunderbar.
Gehe wieder zurück.
Ja, danke vielmals.
Ja, wollen Sie jetzt anschließen an dieses Thema oder?
Ja, doch kurz, weil ja, sonst glaube ich, sobald wir anfangen zu diskutieren, ist es dann, glaube ich, ganz schwierig. Mein dritter Teil ist sozusagen die Frage zu Bewegung, Körper, Gang, Gehen und die Geschlechterverhältnisse. Jetzt könnte man dazu ewig über 3 Tage sprechen. Das war nun nicht direkt jetzt mein Auftrag. Deswegen ist das sozusagen ein dritter Teil, aber jetzt mehr mündlich und kurz gefasst, weil es jetzt der Diskussion dienen soll, wobei ich doch kurz was zitieren möchte, nämlich einen Auszug aus einem der wesentlichsten Texte zum Thema, und zwar ist es von einem, weiß ich auch nicht, wie soll ich das genau sagen, Raumdenker, einem französischen Raumdenker, nämlich Paul Virilio, der sich die ganze Zeit mit den Themen Geschwindigkeit, Bewegung, Mobilisierung beschäftigt und beschäftigt hat. Und der hat einen Beitrag geschrieben, der heißt Die Metempsychose des Passagiers. Also Metempsychose heißt in Deutsch Seelenwanderung oder Reinkarnation. Und der hat so eine ganz interessante Geschichtswahrnehmung, die wenig davon übrig lässt, wie auch, glaube ich, sozusagen mein Beitrag vorhin im Unterschied zu deinem, nämlich, also meins geht ja eher, meine Perspektive geht ja eher vom Allgemeinen aus und die lässt wenig Individuelles übrig. Also sozusagen, was du meinst, also ist das Individuelle sei noch zu retten, würde ich eher sagen, das ist schon längst verloren, aber da können wir ja natürlich dann noch drüber diskutieren. In Bezug auf das Geschlechterverhältnis geht der ganz grundsätzlich vor, nämlich sozusagen vom Beginn an, und da möchte ich einfach ein paar Zitate wortwörtlich vorlesen, als Diskussionsanregung. Wahrscheinlich wird sie das auch teilweise irritieren oder vielleicht wirkt das auch provokant, keine Ahnung, um nachher das dann noch in die Jetztzeit zu übersetzen. Ich lese jetzt einfach mal aus dem Beitrag vor. Der Mann ist der Passagier der Frau, nicht nur bei seiner Geburt, sondern auch in den sexuellen Beziehungen. Man könnte sagen, dass das Weibchen das Mittel ist, welches das Männchen gefunden hat, um sich zu reproduzieren, das heißt, um auf die Welt zu kommen. In diesem Sinne ist die Frau das erste Transportmittel der Gattung, ihr erstes Fahrzeug. In den Ursprüngen der Zähmung kommt die Frau noch vor dem gezüchteten und gepflegten Tier. Sie ist die erste Form von Ökonomie, in der sich noch vor der Sklavenhaltung und vor der Tierzucht die Bewegung abzeichnet, die zu den Hirtengesellschaften, zur patriarchalischen, über die ursprünglichen Jagdzüge hinaus auf den Krieg ausgerichteten Gesellschaften führen wird. Von der Jagd auf das Tier um des puren Überlebens willen geht man zur Jagd auf die Frau über, später zur Jagd auf den Mann. Aber diese Jagd ist schon kein Abschlachten, kein Töten mehr, sondern ein Einfangen, das Einfangen eines Bestandes an Weibchen. Schluss ist mit der Energieverschwendung, was das weibliche Geschlecht angeht, während die Männer weiterhin getötet und verzehrt werden, praktisch bis zur Ackerbaustufe, auf der die Sklaverei offizielle Einrichtung wird, dank der Gefangennahme von Männern von Gefangenen. Das Patriarchat also taucht auf mit dem Einfangen von Frauen, installiert und perfektioniert sich dann dank der Viehzucht. Die Frau dient als Lasttier, wie die Herde geht sie auf die Felder, um unter Kontrolle und Überwachung des Mannes zu arbeiten. Auf den Wanderungen, bei Zusammenstößen trägt sie das Gepäck. Lange vor dem Gebrauch des Hausesels ist sie das einzige Transportmittel. So gestattet die Frau, indem sie das Tragen besorgt, den bedürftigen Jäger, sich auf das homosexuelle Duell zu spezialisieren, das heißt ein Männerjäger, ein Krieger zu werden. Die erste Freiheit ist die Bewegungsfreiheit, die die Lastfrau dem Jagdmann verschafft. Aber diese Freiheit ist keine Freizeit, sondern eine Fähigkeit zur Bewegung, die zu einer Fähigkeit zum Krieg jenseits der primitiven Jagden wird. Als erste logistische Stütze trägt das gezähmte Weibchen den Krieg, indem sie dem Jäger die Sorge um seinen Unterhalt nimmt. Genau wie der Eindringling das Gebiet, in das er eingedrungen ist und das er erobert hat, so einrichtet, dass es die Lenkbarkeit seiner Kräfte und Bewegungen fördert, so wird aus der geheirateten und gefangenen Frau umgehend ein Transportmittel gemacht. Ihr Rücken, ihre Hüften werden zum Modell der Reiseausrüstungen. Die gesamte Automobilität wird von dieser Infrastruktur ausgehen. Alle Wünsche nach Eroberung und Eindring finden sich in dieser zahmen Reisemaschine wieder. Die Lastfrau, die trächtig ist, trägt und weiterträgt, schenkt dem Kriegsmann Zeit, manchmal gute Zeit, vor allem aber befreite Zeit. Indem sie ihm sowohl Zeit als auch ihren Rücken bietet, wird die Frau die Zukunft des Mannes, sein Geschick und sein Ziel. Dank diesem ersten Viehbestand wird der Jäger-Viehzüchter das besitzen, was man in militärischen Begriffen eine hohe Stoßkraft nennt, und das wird ihm gestatten, die Auseinandersetzungen länger dauern zu lassen, und er wird nicht mehr zum augenblicklichen Verzehr an Ort und Stelle genötigt sein. Kurz, also die Frau war der Ursprung der ersten Verlängerung des Kampfes, der ersten Revolution des Transportwesens, die dem Jäger erlaubte, sich auf die Obszönität des narzisstischen und homosexuellen Duells zu spezialisieren, das unendlich schrecklicher ist als der Kampf mit räuberischen Bestien,
weil es einen ständigen Wechsel sowohl von Taktiken als auch von Strategien verlangt. Einmal gezähmt, ermöglicht das schwache Geschlecht die Erfindung des Feindes, der weit mehr ist als ein Beutetier, und diese Ausdehnung des Angriffs schreitet fort mit dem Lasttier, mit der Erfindung des Reitgeschirrs, der Reiterei, dem Wagenfahren und seinen infrastrukturellen Zwängen, die in Mesopotamien zur Erfindung der Straße führen und anderswo später zur Erfindung der Eisenbahnen und noch anderswo später zur Erfindung der Autobahn. Ausschnitt von Virilio zu Ende. Hier versucht er ganz grundsätzlich und ganz viel zu unserer sogenannten zivilisatorischen Entwicklung zu sagen und wie sich das von Anbeginn an völlig verschieden für Männer und Frauen verhält, auf welchem Fuß sozusagen die Lasten getragen werden. Was heißt das für heute? Ich deute jetzt nur einen Satz an, der sozusagen dieser ganzen Anthropologie der Bewegung und des Tragens hier schon ausgesagt wird, nämlich die ganz große Frage von den Gehenden, also es geht ja hier auch um die Freiheit, von den Gehenden und weggehenden Männern. Wir sehen das schon in der Mythologie, nämlich Odysseus und den zu Hause wartenden Frauen, der Penelope. Und das eröffnet sozusagen nochmal ein ganz anderes Fahrwasser zu dieser ganzen Frage von Gehen, Freiheit und so weiter und so weiter. Mir war das wichtig, dass ich den Teil jetzt auch noch
sage. Ja, wir haben natürlich jetzt sehr, sehr gezogen. Ganz, also es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit für.
Na jo,
bis 9 Uhr. Normalerweise haben wir eine Stunde, aber bitte, es war doch, ich habe es schon gewusst, dass das Thema sehr, sehr breit ist und so ist es auch gebracht worden. Bitte, ich denke, Sie brennen schon mit Ihren Fragen. Herr Diller hat das Mikrofon und noch eine Dame da hinten. Bitte, Ihre Fragen. Wer beginnt? Ich glaube, sind Sie sprachlos jetzt? Bitte. Moment, ein Mikro.
Also ich hab...
Moment, bitte warten Sie. Hier, bitte. Mikro. Danke.
Ich habe in den letzten 3 Tagen an einer Kulturreise des Richard-Wagner-Verbandes teilgenommen. Da haben wir im Raum Kufstein, beziehungsweise genauer gesagt in Erl, 2 Operninszenierungen der dortigen Festspiele besucht. Nachdem wir von einem Autobus von unserem Quartier in Kufstein dorthin gebracht worden sind. In Erl haben wir nicht viel Gelegenheit zum Gehen gehabt, waren aber froh darüber, weil das Wetter teilweise so schlecht gewesen ist, dass das in Abendkleidung also nicht sehr angenehm gewesen wäre. Das Festspielhaus liegt halbwegs eben, also auf der Ebene des östlichen Inntales. Kommt man beim Gehen in hügelige oder gar bergige Landschaft, schaut es auch ganz anders aus als auf solchen Plätzen wie da zu sehen. Und ich kann einfach dem Gehen in der Ebene und Vertonen dieses Vorgangs weniger Reiz abgewinnen als zum Beispiel dem Beobachten junger Sterne, wie es eine Wiener Astronomin vor 1-2 Wochen getan hat und versucht hat, das Herzklopfen dieser Sterne auch akustisch hörbar zu machen. Und darum beende ich jetzt meinen Diskussionsbeitrag und verlasse
eine Frage haben wir erwartet.
Und verlasse die Runde, weil ich habe geglaubt, wir haben den Feminismus überwunden.
Ja, das heißt, dass Sie gehen wirklich. Ja.
Bitte.
Abgesehen vom Geschmack, was man jetzt gerne hört, ob die klopfenden Sterne oder die gehenden Menschen, für mich ist die Frage aufgetaucht, wenn ich der Birgit Grondorfer vorher zugehört habe mit diesem grundsätzlichen Gedanken, dass das Gehen so ein Ausdruck des Humanum ist, des Menschseins. Und was Katharina eben gesagt hat, dieses Individuelle des Gehens, ich fand es sehr interessant. Also jetzt gehe ich ja auch schon relativ lang und war mir nicht bewusst, dass es so etwas ganz Individuelles, so ganz Persönliches ist, der Gang, den ich halt im Laufe meines Lebens entwickelt habe. Wobei auch die Frage ist, wie unabhängig das ist. Also mir fällt jetzt ein, manchmal ist es ja so, dass man Eltern, was weiß ich, eine Mutter mit ihrem Kind oder ein Vater mit einem Kind gehen sieht und von hinten betrachtet, ähnelt sich der Gang der beiden sehr. Und die Frage, die in mir aufgetaucht ist, wenn das so ist, und mit Schrecken nehme ich an, dass es so ist, dass es eine so starke Steuerung unseres Gehens gibt, durch Intentionen, die von außen sind, weil eben jemand was bewirbt oder was auch immer, was passiert mit uns und diesem Wesenhaften, wenn wir eigentlich so abgelenkt werden von unserem eigenen Rhythmus zum Beispiel. Das ist ja eine Einflussnahme, die uns gar nicht bewusst ist. Wie weit beeinflusst uns das überhaupt in unserem Selbstverständnis, in einer wesentlichen Ausdrucksform unseres Selbsts, wenn wir dem laufend unterworfen sind? Also ich habe keine Antwort, aber es ist mir als Frage aufgetaucht.
Also diese Individualität der Gangbilder, dass die, das ist ja etwas, was sozusagen durchaus ja auch eingesetzt wird in dem Videoscanning zum Beispiel auch, also jetzt, ich weiß jetzt nicht konkret von Plätzen bei uns, aber eben, wo eben genau diese Eindeutigkeit dieser Gangbilder, da gibt es Untersuchungen zum Beispiel von großen Menschenmengen mit wo kleine Kinder ihre Eltern aus diesen großen Menschenmengen anhand ihres Gangbildes erkennen. Meine Idee, warum eben sozusagen diese Individualität auch nicht so eindeutig von jedem ständig sichtbar sein kann, weil natürlich auch das Gehen einfach kein Geübtes mehr ist. Diese grundsätzliche, also unsere natürliche Fortbewegungsart einfach auch nur von der Tür zum Auto oder für ganz bestimmte Strecken, wo ich sozusagen möglichst schnell noch etwas mache, um sozusagen was anderes zu erreichen, benutzt, aber nicht um des Gehens willen benutzt wird, ist etwas, was für mich einfach auch die Idee ist, darüber nachzudenken, weil zum Beispiel, wenn man jetzt in seinen eigenen Gehrhythmus fällt und das jetzt nicht sportlich betreibt, ja, dann hat man bei jedem zweiten Schritt, ist die Atmung in der weiteren Fortsetzung zu Puls und Herzschlag. Und das ist sozusagen auch ein Kreislauf an Rhythmus im Körper, der meiner Meinung nach auch etwas für den Körper an sich tut. Wenn ich jetzt rausgehe und wirklich diesen Gehrhythmus folgen kann, dann ist ja oft der Punkt dabei, dass eben genau dann eine bestimmte Form des Denkens funktioniert. Ich habe ein Experiment gemacht, dass ich einfach über einen Zeitraum von 2 Monaten jeden Abend mit denselben Schuhen und so weiter eine bestimmte Wegstrecke eben um das Karree unseres Berliner Hauses gemacht habe, immer sozusagen mit Sensoren in den Schuhen den Rhythmus aufgenommen habe und mir erlaubt habe, ausschließlich auf dieser Wegstrecke über dieses Projekt nachzudenken, das ich daraus machen möchte. Und habe eben sozusagen dann eine Folge eben von ganz vielen rhythmischen Sachen, wo ich eben merke, es dauert eine bestimmte Wegstrecke und ich treffe diesen Rhythmus wieder. Ja? Aber es ist unterschiedlich lang, es kommt auch eben darauf an, der Herr hat vorhin vom Bus gesprochen, es ist ja definitiv so, wenn ich in einem bestimmten Raum bin und ein Bus ist ein ganz wunderbares Beispiel und ich steige aus diesem Bus aus, dann bin ich sozusagen immer noch in diesem Dröhnen drinnen und es wird einfach noch lange brauchen, bis ich sozusagen dieses Dröhnen weg habe. Wenn ich anfange sozusagen dann zu gehen, ja, ist es etwas, wie ich sozusagen den Raum um mich herum mir wieder erfahrbar mache und eigentlich dann wieder mich in diesem Raum wiederfinden kann. Sehr viel schneller, als wenn ich jetzt mich einfach nur hinsetze. Habe ich jetzt irgendwie alles beantwortet dazu oder hat noch was?
Nein, ich
Ja, wie? Das jetzt nicht heißen.
Okay.
Bitte.
Ich habe auch noch eine Frage an die Katrin, und zwar hast du welche Dinge bemerkt, zum Beispiel, die man anhand der Länder, also es gibt so länderspezifische Gangarten im Sinne von vielleicht Kleidung, die einschränkt in der Bewegung. Gibt es das überhaupt noch oder hat sich das mittlerweile so vereinheitlicht oder gab es das vielleicht überhaupt irgendwann einmal?
Um das sozusagen wirklich richtig zu beantworten, habe ich wahrscheinlich die falschen Länder benutzt. Also Linz hat noch nicht in all diesen Ländern, um da wirklich einen guten Überblick zu kriegen, seine Partner- und Freundschaftsstädte. Es sind ja doch sehr viele europäische Länder da und es gibt eben China und Südkorea als Sachen. Es ist natürlich so, dass einfach unterschiedliches Schuhwerk etwas deutlich macht. Es ist zum Beispiel in Russland Mode, dass alle Damen einfach sehr viel hochhackige Schuhe tragen, in denen sie aber nicht wirklich gehen können. Es gibt ja auch viele, die sozusagen in höheren Schuhen gehen können, aber dort ist einfach, das stimmt sozusagen nicht mit dem überein, dass sie sich selber drin wohlfühlen würden. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Punkt, der gerade in Russland sehr auffällt, dass dort auf den Straßen diese ausschließlich eigentlich, oder möchte man sagen, 95% der Frauen diese hochhackigen Schuhe tragen. Und das entsprechende Gewand dazu, was natürlich auch was tut beim Gehen. In China eben diese, man sieht natürlich, dass das ein anderes Abrollen ist, ja. Also von, auch die Schuhe sind in Südkorea und China einfach schauen anders aus von der Art her. Und man kann auch sehr viel flacheres Auftreten gehen. Aber, also ich würde mir jetzt anhand von diesem Städtevergleich, ich weiß, dass es ganz sicher der Fall ist, dass Kleidung und Schuhe und kulturelle Einflüsse da nach wie vor sich zeigen, aber nicht anhand von diesem Städtevergleich.
Die Dame davor, bitte.
Ja, ich habe jetzt keine Frage, die ich stellen möchte. Ich möchte nur so eine Irritation zur Verfügung stellen. Einerseits eine Irritation und andererseits so einen Gedanken, der sich daran anschließt. Die Irritation ist die, dass wir da jetzt, weiß ich nicht, wie viele Menschen sitzen und sitzend übers Gehen sprechen. Das ist so die Irritation, die ich gerade spüre. Und die vielleicht ein bisschen absurde Idee, die sich daran anknüpft, ist so eine Anregung an die Künstlerin und an die Philosophin, ob es nicht auch möglich wäre, so etwas in einen gehenden Rahmen irgendwann einmal als philosophisches Kunstprojekt sozusagen zu machen.
Also dieses, eine ja. Aufforderung an beide?
Nein, keine Aufforderung, ein Gedanke.
Ein Gedanke. Ne. Dankeschön. Also was mir sehr gut gefallen hat, also die Idee, dass man den gleichen Rhythmus braucht, wenn man zu zweit geht und so. Ich kann das, wie wir im Vorgespräch davon miteinander gesprochen haben, kann mich erinnern, ich bin auch den Jakobsweg gegangen, vor vielen Jahren schon, und eine Freundin von mir hat gesagt, sie würde gern mit mir gehen, und ich wollte eigentlich ganz alleine meinen Rhythmus finden, aber ich habe dann doch zugesagt, und es war gut so. Wir sind ungefähr gleich groß. Und ich habe das am Jakobsweg gesehen, wir haben wirklich dann eine Schrittfolge durchhalten können hier. Also das war überhaupt kein Problem. Und ich habe viele Gruppen gesehen, wo Kleine und Große gegangen sind. Also die kleinen Frauen in dem Fall haben dreimal so schnell gehen müssen, um mitzuhalten. Haben gedacht, das war beim Anschauen war das schon anstrengend, wie ich das gesehen habe, wie sich die geplagt hat, um mitzuhalten, also und das über Kilometer. Also das ist mir aufgefallen, dass das ganz wichtig ist, dass man doch in einem Rhythmus und in einer Schrittlänge geht. Und wenn man spricht, dass das auch auf einer Ebene jetzt ist das auch sehr wichtig. Das war nur ein Beitrag und eine Bestätigung
dazu. Aber es heißt ja nicht, dass wenn man gleich groß ist und gleich lange Beine hat, dass man deswegen gleich schnell geht.
Nein, aber es ist leichter, einen gewissen Rhythmus zu finden, habe ich gefunden.
Das mag Zufall sein, weil also meine Erfahrung ist eben, dass es, also ich habe zwei Freunde, da ist der Mann sehr groß und die Frau sehr klein und die haben einen wunderbaren gleichen Gehrhythmus, mit dem sie sich fortbewegen. Das hängt von an, das hängt an anderen Komponenten ab, aha, als tatsächlich sozusagen diese gleiche Größe zu haben. Weil ich kenne auch sehr viele große Menschen, die unglaublich langsam sich bewegen. Also das muss deswegen jetzt nicht irgendwie so, ja, so schnell und zügig sein. Aber das war das, also es trifft sich einfach. Und das, was man ja merkt bei diesem Miteinandergehen, wenn das funktioniert, dann entwickeln sich andere Gespräche miteinander. Ich habe eben so Workshops gemacht, wo ich Menschen, also jetzt auch für ein Theaterstück, wo ich vier Akteure, die eben auf der Bühne miteinander zu tun hatten, die sich noch nicht so sehr kannten, wir haben jede Probe einfach mal damit begonnen, dass wir eine Stunde gegangen sind. Es war jetzt nicht sozusagen als irgendeine eigenartige Übung gedacht, sondern eigentlich wollte ich so nur mein Material für die Komposition haben, also indem ich sozusagen mit Videokameras das aufgenommen habe. Das Interessante, was sich dabei ergeben hat, ist, dass tatsächlich, also die haben jeden Tag dann sozusagen eine Stunde lang ihre Runden gedreht, einzeln und auch miteinander. Und die Aufgabe war eben in diesem Miteinandergehen, dass sie auch über bestimmte Dinge des Stückes reden. Und es ist nach einer Woche der Wunsch entstanden, an dem festzuhalten, weil sie tatsächlich Dinge miteinander entwickeln konnten auf diesem Gehen. Und es hat sich auch interessanterweise gezeigt, wie sich sozusagen, also wer von den einzelnen Leuten Führungsrollen übernommen hat in diesem Zweiergehen, ja, wo vorher keiner gedacht hätte, dass derjenige die Führungsrolle übernimmt. Also es zeigt sich viel in der Art und Weise, wer sozusagen dann auch beim Gehen den Rhythmus vorgibt.
Wer vorangeht, im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Bitte.
Aber dann, Entschuldigung, dann wäre es ja gerade kein individuelles Gehen. Also was du jetzt beschrieben hast, ist ja also das Paar, die paarweise Harmonie, also muss sich einer dem anderen anpasst oder wie auch immer, oder eine Gruppe findet ihre Leitung oder also alle Phänomene, die man sowieso auch eh immer hat, ja, emotional oder sonst wie, strukturell spiegeln sich dann in dem eigentlich wieder, was du jetzt unter dem Thema Gehen betrachtest. Aber das ist ja jetzt eben gerade nicht das Individuelle, sondern das ist ja immer das sozial schon geformte, ja. Und auch die Städteschilderungen, ja, also Abhängigkeit von High Heels im Osten und die Flachschuhe in was weiß ich wo oder wie auch immer, ja, zeigen doch alle, dass sozusagen wir eben nicht mehr, wie soll ich das jetzt ausdrücken, originell, individuell gehen, sondern sozusagen, dass das immer von Kultur, Sozialität, Geschlecht, Alter, Jugend, Behinderung, weiß der Kuckuck, also allen möglichen Dingen einfach abhängig ist, nämlich wie alles andere auch. Deswegen verstehe ich die, sag ich mal ein bisschen, also das Pathos des Individuellen da nicht ganz, weil es ja eben, also auch selbst, wenn man über einen Platz geht, bestimmt der Platz, wie man geht und nicht unbedingt, also weil man geht selbstverständlich in einem kleinen Raum anders oder man geht einen Berg rauf anders oder man geht möglicherweise auch im Wald anders als auf so Riesenplätzen, ja. Und also ich denke, das ist sozusagen diese ganzen Komponenten, ja, Raum, Architektur, und so weiter und all die Kriterien, die ich jetzt schon da kurz angerissen habe, dass das alles doch sozusagen mitdeterminiert, in welchem Schritt ich denke und gehe und tue und fühle und so weiter und so weiter. Deswegen ist das mir das Individuelle einfach ein bisschen rätselhaft in dem Ganzen. Ne?
Ja, das ist auch, das Individuelle ist ja auch nicht das, was jetzt im Miteinandergehen tatsächlich sich so zeigen kann. Aber ich glaube eben, und das ist auch etwas, was für mich auch ein Thema ist, an dem ich auch noch weiterarbeiten möchte, also eben gerade sozusagen in der Forschung, gibt es tatsächlich diesen einen individuellen Georhythmus, der mich über die ganze Zeit begleitet. Ich meine, ich habe verschiedene Untersuchungen, die ich jetzt in der Studie eher sozusagen mit diesen eigenen Aufnahmen machen kann, die ich eben mit Personen machen kann, über, also dass zum Beispiel ein Platz, der eine gewisse Offenheit hat, ja, und eine gewisse Weite hat, mich natürlich anders gehen lässt. Und wenn ich jetzt von einem individuellen Georhythmus rede, dann ist es einfach auch tatsächlich einer, der eben jetzt nicht sofort tangiert ist von dem, dass die Pflasterung da eine Stufe drin hat, ja, sondern dass jetzt irgendein akustisches Ereignis daherkommt, ja, dass ein visuelles Ereignis daherkommt, sondern dass einfach sozusagen möglichst eine lange oder große Strecke ist, wo ich die Möglichkeit habe, in diesen Rhythmus zu gehen. Und wenn ich das und den ich am ehesten dann finden kann, wenn ich mich sozusagen allein fortbewege. In einer Geschwindigkeit, die ich mir selber suche. Und ich glaube, das kann man sehr gut mal selber ausprobieren, wie das eben ist, wenn man sich allein um des Gehens willen auf den Weg macht oder eben halt tatsächlich eben so eine weitere Strecke eben auch möglich ist, also von mindestens 20, 30 Metern, dann fällt man in einen bestimmten Rhythmus rein, meistens unbewusst. Und es ist ja auch etwas, was mit Smart Floors, ich weiß nicht, ob der Begriff irgendwie bekannt ist, Smart Floors ist ein Boden, der zum Beispiel bei Bankräumen, Tresorräume, ja, haben so ein Smart Floor, wo man bis zu einer 97%igen Genauigkeit feststellen kann, ja, anhand von dem, was sich dort am Gang abbildet, welche Person da eben reingegangen ist. Weil man kann sein grundsätzlich, man kann sein Gangbild auch mit High Heels und solchen Dingen nicht wirklich verfälschen. Also das ist wirklich etwas, was ich jetzt, wenn ich mich anstrenge, kann ich das sehr wohl. Aber es ist etwas, was wir tatsächlich auf unserer ganzen Physiognomie einfach heraus abbilden, ja. Und da muss ich schon das absichtlich ganz anders machen. Aber es ist etwas, was sich sozusagen abdrückt über das Ganze, wie wir gebaut sind. Und das ist sicher ein Thema, an dem es noch viel irgendwie zu tun und zu kiefeln gibt, ja. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich damit am Ende bin. Also, aber es reizt mich nach wie vor und ich glaube irgendwie, da steckt was dahinter.
Wenn Sie jemand interessiert, Katrin hat uns eine Literaturempfehlungsliste gegeben. Wir werden sie dann dort auflegen, wenn Sie sich was raussuchen können. Und das Buch dürfen wir uns auch noch anschauen.
Das genau, habe ich auch hinten aufgelegt.
Ja, wunderbar. Ja, es ist 9 Uhr. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich glaube, es kommen keine Fragen mehr. Oder gibt es noch eine oder zwei kurze? Nicht mehr alles gesagt über das Gehen, aber vielleicht im kleinen Rahmen gibt es noch die eine oder andere Frage, die die Vortragenden vielleicht gerne noch beantworten. Wir bleiben noch eine Weile im Kepler Salon und werden noch etwas trinken draußen. Ich möchte noch die nächsten Kepler Salon Veranstaltungen bekannt geben. Am 2. August sind wir nicht hier im Kepler Salon. Da geht es in die Estermannstraße zum letzten Donaufischer, eine Linzer Legende. Da müssen Sie sich aber bitte anmelden, weil mehr als 50 Personen sind dort nicht zugelassen. Also es würde die Kapazität des Fischers beim Fischverkosten übersteigen, also bis 26. Ist eine Anmeldung erforderlich. Wir nehmen Sie auch gerne heute hier entgegen, wenn Sie sich schon entscheiden. Ist heute, ja.
Heute ist der 26.
Heute ist der 26. Aber wir nehmen heute noch Anmeldungen entgegen. Der Gastgeber wird sein Klaus Buttinger und wie gesagt 19 Uhr ist Treffpunkt in der Estermannstraße. Am 2. August und am 9. August sind wir wieder im Kepler Salon um 19.30 Uhr mit dem Thema Psychologie der Weisheit, Weisheit der Psychologie. Es wird Gast sein Judith Glück, sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie und Gastgeber ist Peter Becker. Ich danke Ihnen fürs Kommen, ich hoffe es war interessant für Sie und freue mich auf das nächste Mal. Hier im Kepler Salon oder wie gesagt in der Drehzeile unten in Estermannstraße beim letzten Donaufischer. Dankeschön fürs Kommen, auf Wiedersehen. Danke unseren Gästen. Applaus